Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Hallo und herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast. Und auch heute ist es wieder eine Interviewfolge. Ich habe einen Podcast, der ganz schön weit weg von hier sitzt, nämlich in Bayern, wo wir zu uns gleich noch sagen. Bei mir ist eine Vollblutverkäuferin, jemand, der aber auch noch Seminare gibt, Events veranstaltet, Motivationstraining macht, und vor allen Dingen auch bei LinkedIn sehr präsent ist. Also ich würde sie da auch schon fast als Influencerin für den Vertriebsbereich nehmen. Bei mir ist die Alexandra Kamp. Ich sage dir mal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Abend. Ich habe mich jetzt sehr auf unseren Termin gefreut. Herzlich willkommen auch die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die das dann später in der Folge dann mal mit anhören können, unterm Autofahren oder wo auch immer. Herzlich willkommen.
Also ich habe mich auch total gefreut, dass es bei uns heute geklappt hat und ich will ein bisschen übers Business reden. Wir reden heute nämlich mal über, ja, die Folge hat den Arbeitstitel Women in Sales, weil es immer noch ein bisschen nischig ist, aber weil, denke ich, auch mit ein paar Dingen auch einfach mal aufräumen wollen. Aber wir wollen dich auch selber vorher ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe immer zwei kleine Ruhrpott-Fragen, ehe wir ins Thema gehen. Aber jetzt sag nochmal, du sitzt, wo in Bayern sitzt du? Ist ja ein großes Bundesland, wo es ja auch Regionen gibt, die sich selber gar nicht als bayerisch bezeichnen. Die Franken beispielsweise sind ja Franken und keine Bayern. Wo sitzt du jetzt ganz genau?
Ingolstadt, genau. Das kennt man wahrscheinlich auch durch einen Automobilhersteller ganz gut. Zwischen München und Nürnberg.
Genau, das mit den Ringen, ne, wenn ich mich recht entsinne. Ja, klar.
Mit den vier Ringen.
Genau. Jetzt bist du ja selber auch viel unterwegs, da haben wir im Vorgespräch auch gerade noch drüber gesprochen, aber das weiß man auch, weil du da auch immer mal wieder in der Richtung was bei LinkedIn postest. Und die erste Frage geht halt auch immer Richtung Ruhrpott. Meine Frage an dich, warst du schon mal bei uns im Ruhrpott? Zur Definition, das ist irgendwo so zwischen Dortmund und Duisburg. Düsseldorf und Köln und so was gehören schon nicht mehr dazu, bin ich schon mal gefragt worden. Und wenn ja, was war dein Eindruck von der Region?
Ich bin jetzt seit September 24 in NRW unterwegs, also von daher kenne ich auch die Stellen. Düsseldorf ist sowieso, da ist auch mein Hotel gar nicht so weit weg, wo ich dann immer übernachte. Also ja. Köln war ich auch schon und Dortmund natürlich kenne ich jetzt auch schon geschäftlich. Eindruck ist jetzt gut gesagt, weil wenn ich im Termin bin oder getaktet bin, dann sehe ich eigentlich nur Autos, Autobahn, wieder mein Termin vor Ort und dann bin ich schon wieder im Auto getaktet. Aber landschaftlich, wenn du mich das fragst, kann ich dir jetzt keinen Eindruck sagen, dafür bin ich zu sehr getaktet und nimm mir auch ein wenig zu wenig Zeit für mich, was mir gerade zum Nachdenken gibt. Danke dir.
Okay.
Dass ich mir da mehr Zeit nehme.
Guck mal, und da haben wir gleich für später noch einen Ansatz. Aber okay, das heißt, du kannst jetzt so nicht wirklich was sagen, was völlig okay ist. Gibt es bei euch denn, ich habe als Kind oft Urlaub in Bayern gemacht und witzigerweise als Kind habe ich es nie gemerkt, dass es Vorurteile gibt. Also ich habe aus Bayern nie irgendwie so Gedanken über das Ruhrgebiet mal gehört, außer Schimanski, den kannte man. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja klar, hör mal, da gibt es aber zwei, drei Vorurteile, die du vielleicht aber zumindest auch sonst in der NRW mitkriegst? Oder sagst du so, eigentlich ist so Ruhrpott für mich, gibt es, aber ist ein blinder Fleck.
Tatsächlich nichts. Ich bin da total unvoreingenommen und habe auch nichts gehört darüber. Nee, also kannst nichts ausquetschen.
Ja, okay, gut. Dann sind wir schneller beim Thema. Wir haben gerade ja schon, oder ich habe es gerade ja schon gesagt, du bist im Vertrieb aktiv seit vielen, vielen Jahren. Du hast selber auch jetzt wunderbar erwähnt, dass du viel auf der Straße bist, viel unterwegs bist, dass du gerne Auto fährst, dass es aber auch ein Taktungsthema ist. Ursprünglich kommst du ja aus dem medizinischen Bereich.
Ich habe in der Medizin gelernt, genau.
Ja. Und was war dann irgendwann der Punkt, weil Ein Thema ist ja immer noch, Vertrieb ist ja, oder die Frauenquote im Vertrieb, jetzt mal quer durch alle Branchen, ist ja immer noch repräsentativ relativ gering. Auch wenn sich da einiges tut, habe ich das Gefühl, wenn wir es bei LinkedIn mal so sehen, aber die Quote ist immer noch relativ gering. Was war für dich damals so ein Beweggrund zu sagen, ach komm, also ich habe hier keinen Bock mehr und ich mache jetzt Vertrieb?
Also ich bin tatsächlich nicht direkt von der Medizinbranche in den Vertrieb. Ich habe dann noch so ein paar Stufen dazwischen gehabt nach der Medizin. Das war für mich einfach so ein Punkt. Ich habe es geliebt. Also ich mag auch mit Menschen gerne zu tun haben. Deswegen habe ich mich auch überhaupt für die Medizinbranche damals entschieden. Ich konnte mir Namen merken oder ich konnte mir einfach die Diagnosen oder ich konnte die Arztbriefe schnell schreiben und so weiter. Also es war schon für den Bereich gut. Aber du weißt ja, wir sind auch immer in Zeit des Wandels und irgendwann sagst du, ach, ich mag vielleicht auch nochmal was anderes ausprobieren. Ja, also ich mag da jetzt nicht 35 Jahre den gleichen Job machen, sondern ich mag lernen. Ich bin so ein wissbegieriger Mensch. Und ich will einfach immer wieder für mein ganzes Leben lang lernen. Ich bin ja auch so ein kleiner Wirbelwind und so ein Temperamentsbündel, das merkt man ja. Das kann man auch in meine Post lesen, dass der nicht langweilig ist, sondern dass da immer ein Spaß dabei ist, wo man schmunzeln muss oder was, wo ich euch einfach einmal aus den Reserven locken will. Ich bin dann danach auch nochmal in so ein Figurstudio gegangen, wo ich dann auch selber 25 Kilo abgenommen habe. Okay. Und durch das, dass ich dann selber abgenommen habe und gewusst habe, wie es geht, wurde ich natürlich dann als Personal Trainer eingestellt und habe dann da wiederum Frauen, es war speziell nur ein Frauenstudio, dann da speziell Frauen geholfen, abzunehmen. Danach bin ich dann in die Modebranche gegangen und in der Modebranche war es dann so, dass ich das Verkaufen noch mal mehr verschärft habe, weil ich habe es geliebt, wieder mit Menschen zu tun und einfach verkaufen, zu überzeugen. Ja, wenn ich selber von was überzeugt bin, dann kann ich dir, was weiß ich, ein Porsche, eine Schraube oder sonst irgendwas verkaufen. Ich muss halt einfach überzeugt sein und dann, glaube ich, merkt es auch dein Gegenüber. Und nachdem ich dann von der Modebranche war, ich dann auch nochmal etliche Jahre, bin ich dann tatsächlich mit einer ich habe dann eine Ausbildung gemacht und bin dann in den Vertrieb gegangen, weil ich dann einfach gesagt habe, ach, mit 18 habe ich meinen Führerschein gemacht, ich muss irgendwas machen, wo ich mit dem Auto fahren kann. Ich will einfach viel Auto fahren. Und dann kam der Beruf. Und das war dann 99, habe ich mich dann beworben und die Führungskraft hat dann etwas in mir gesehen, der hat mein Esprit gesehen, der hat meine Kraft gesehen und sagte dann zu mir, das ist ja irre, da bewirbt sich jetzt jemand, die Quereinsteigerin ist. Sehen Sie hier diesen Stapel mit 50 Bewerbungen, sind alles Vertriebler, die sind schon jahrelang dabei. Und er sagt aber zu mir, ich sage Ihnen eins, Sie haben so das gewisse Etwas, Sie haben dieses Feingefühl, Sie haben dieses Fingerspitzengefühl, Sie wissen, wann Sie Ihren Mund halten müssen, Sie wissen, wann Sie reden sollen. Sie überlegen, bevor Sie zuerst was sagen. Und das ist eine Fähigkeit, die würde ich Ihnen gerne ermöglichen, dass Sie als Quereinsteiger jetzt in den Vertrieb sozusagen reinkommen. Und diese Führungskraft war der ausschlaggebende Punkt, dass ich in den Vertrieb gekommen bin und immer bin ich noch seit 26 Jahren in dem Vertriebssparten und ich liebe es immer noch.
Ja, cool. Ach da sind wir, haben wir fast was gemeinsam. Ich bin 98 im Vertrieb gestartet, also ein Jahr vor dir, zum 1.1. Und auch mit einer ganz anderen Vorgeschichte. Also spannend und vor allen Dingen dann auch dabei zu bleiben, weil das wirst du ja wahrscheinlich in den vielen Vertriebsjahren auch erlebt haben, dass es immer mal wieder Menschen gibt, die im Vertrieb starten, mal ein bisschen was machen wollen, dann aber irgendwann nicht die Resilienz haben oder irgendwann einknicken, wenn es mal so eine schlechte Phase gibt. Das hat man ja immer mal wieder, also selbst High-Performer, da müssen wir uns drüber im Klaren sein, auch die haben irgendwann mal ein Loch. Was meinst du, was ist so mit der Grund, was hat dich jetzt die 27 Jahre bei der Stange gehalten oder 28 Jahre, nee, 27 Jahre.
26 sind sie jetzt, ja, jetzt genau.
Fast 27,
jetzt ja, werden es genau, fast 27, hast recht, genau, wir wollen ja das ja nicht so ganz genau nehmen. Also ich sag's jetzt mal so, im Vertrieb kriegst du auch unheimlich viel Komplimente und Lob, wenn du einen super Service machst. Und das habe ich so die letzte Zeit gesehen. Ich meine, ich habe natürlich auch, wo ich in der Medizin gearbeitet habe, da haben die Patienten immer dann mit Schokoladen dahergekommen. Ja, und das war so, oder mit Trinkgeld, wo sie dir halt dann einfach gegeben haben. Und mit dem ganzen Trinkgeld sind wir halt dann mit der ganzen Firma dann zum Essen gegangen. Und Lob. Es ist halt schon schön, wenn du weißt, du tust dein Engagement einsetzen, du gibst deine Kraft in was rein, weil es ist ja unsichtbar. Aber letztendlich, dein Gegenüber merkt ja, ob du wirklich zu 100% bei der Sache dabei bist, ob du den Kunden sehen willst oder ob du bloß was aufdrücken willst. Und das ist so meins, wo mir bei der Stange gehalten hat, weil ich gemerkt habe, erstens mal, wie ich schon gesagt habe, dieser Lob und diese Komplimente, wo du dann als Feedback bekommst. Und ich denke, dieses Feedback hat mich gehalten, dass ich sage, ich mache was, ich bin überzeugt und es kommt gut an da draußen. Und ich weiß, dass das meinen Menschen hilft, die ich da unterstütze im Vertrieb, dass die Erfahrungen, die ich ja jahrelang gesammelt habe, durchs Hinfallen, wieder aufstehen, wieder die Krone rücken, wie man immer so gern sagt, lernen, nicht immer den gleichen Fehler machen, sondern bitte aus den Fehlern lernen und mal schauen, okay, die Schraube, die drehe ich jetzt noch mal ein bisschen anders da und auf einmal kommt eine ganz andere Perspektive auf dich zu und sagst, wow, jetzt macht's gerade wieder Spaß. Und ich glaube, das ist es einfach, dass durch meinen Lernprozess ich ganz viel weitergeben kann an meine Kunden, die dadurch unheimlich viel Vertrauen kriegen und sagen, okay, die weiß, von was sie spricht und dadurch dann durch meinen Service diese Komplimente und unheimlich viele Geschenke, die ich kriege in Form vom Lob oder auch wieder Süßigkeiten oder einfach, wo die mir zuhören, dass ich weiß, nicht nur ich höre zu, sondern der Kunde hört auch mir zu, welche Vorlieben ich habe und basteln dann was für mich wirklich oder kaufen mir dann was, um mir am Ende des Jahres Freude zu machen. Und das ist das, warum ich einfach in dieser Branche bleibe, weil es ist ein Miteinander, es ist ein tiefes Verständnis da und es ist eine Wertschätzung da. Und deswegen kann ich gar nicht anders als im Vertrieb bleiben.
Okay, ja, mega. Jetzt hast du gerade was gesagt. Das ist natürlich so ein bisschen auch so ein, ich denke mal, Bestandskundenthema. Das heißt, du hast wahrscheinlich Großteil Unternehmen, mit denen du immer wieder zusammenarbeitest, wo es dann auch so diese Komplimente und auch Geschenke und sowas gibt, wo also auch eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht, oder?
Ja.
Also, dass man mal positives Feedback kriegt, ja. Dass man mal ein kleines Giveaway kriegt, auch ja. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich so ein Unterschied schon. Wir Männer kriegen eher mal, gerade wenn der Kunde vielleicht irgendwie was mit Wurstwaren oder Getränken zu tun hat, ja, dann kriegen wir mal eine Flasche Bier oder, oder eine Dauerwurst oder sowas. Nein, aber sowas gibt es tatsächlich. Also ich kenne es nicht. Und wie gesagt, in all den Jahren Vertrieb habe ich es jetzt irgendwie noch nicht so erlebt, wo man sagt, hör mal, ich freue mich so, dass du heute da bist, dass du ein Geschenk kriegst. Glaubst du, dass da auch tatsächlich so ein Unterschied schon liegt zwischen Vertrieb zwischen Mann und Frau? Ist die Empathie unter Frauen oder bei Frauen größer? Oder wo meinst du, ist vertrieblich so ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn es überhaupt einen gibt?
Also wenn du jetzt den Vertriebsweg siehst, wenn jetzt ein Mann draußen fährt oder eine Frau jetzt den Vertrieb macht, meinst du? Genau. Kann ich dir nicht sagen. Also ich kenne auch gute Männer, die einen Vertrieb machen, muss ich jetzt sagen, in meiner Branche oder in meinem Freundesfeld auch. Ich glaube, das ist gar nicht so Männer- oder Frauenspezifisch, sondern ich glaube einfach nur, du musst sympathisch sein, du musst kompetent sein und den Kunden die Bühne geben und ihn sehen. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem zu tun, ob du Mann oder Frau bist. Das möchte ich jetzt gar nicht so ausgrenzen, sondern es geht um deine eigene Persönlichkeit, weil entweder du hast den Vertrieb drauf oder du hast ihn nicht drauf. Und natürlich, glaube ich, auch spielen dir die Jahre der Erfahrungen da rein, weil wo ich ja angefangen habe, 99, ich war ja mega unsicher. Aber ich muss sagen, ich bin sehr sympathisch rübergekommen, weil wenn ich auch etwas nicht gewusst habe, habe ich zu meinen Kunden gesagt, oh, da muss ich jetzt tatsächlich die Firma fragen, da kenne ich mich jetzt nicht aus, ich bin ja ganz frisch dabei, aber ich gebe ihnen die Antwort. Und das kam dann so als Sympathieträger rüber, dass die dann auch Vertrauen gefasst haben, weil sie gemerkt haben, die erzählt nicht irgendeinen Schmarrn, hauptsache sie hat was gesagt oder die will mir einfach jetzt was aufdrücken und ihr Zeug verkaufen, sondern der ist es ernst, dass ich die Ware verstehe, was sie da anbietet, dass ich das auch weiter anbieten kann und dass ich Spaß dran habe und dass ich natürlich auch Win-Win habe, das ist ja klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt da so spezielle Unterschiede gibt, wenn man jetzt mal vielleicht ganz tief reingreift, vielleicht ist es das Fingerspitzengefühl, dass wir Frauen eventuell vielleicht ein bisschen feinfühliger sind oder vielleicht, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich spreche halt auch Sachen jetzt mittlerweile Klartext an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke bei einer Kundin, ich kriege so ein komisches Bauchgefühl, weil ich ja sehr empathisch bin, sehr sensibel und ich merke, dass die Kundin sich jetzt so ein bisschen abwendet. Ich schaue dann auch die Körperhaltung an, deswegen mache ich ja auch das Präsenz ganz gerne vor Ort, die Termine liebe ich. Ja. Ich habe aber heute auch schon ein Verkaufstraining online gegeben zum Beispiel, das geht auch, dann kannst du halt von ganz Deutschland die ganzen Kunden abgreifen. Ja. Aber wenn ich dann vor Ort bin und schon sehe, wenn jemand hier diesen hier macht, dann verschließt er sich ja. Und dann kriege ich auch ein komisches Bauchgefühl und sprich dann auch an. Dann sage ich, du Sibylle, darf ich jetzt mal fragen, was trennt uns jetzt gerade? Oder was ist jetzt gerade passiert durch meine Fragestellung? Habe ich da jetzt in eine falsche Richtung gegriffen? Oder klärst du mich bitte auf, damit wir dann da wieder an den Punkt finden und weitermachen? Also ich sage das vorsichtig, aber ich sprich's tatsächlich an. Und das ist auch ein Punkt, glaube ich, wo sich viele es nicht trauen, weil sie dann Angst haben, sie vergraulen sich den Kunden jetzt vor Ort.
Ja.
Das also ich heißt, bin da sehr sensibel, aber ich spreche es trotzdem an. Aber ich habe dieses Bauchgefühl, auch dieses Feeling, dass ich weiß, wo kann ich wie, wann reingehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht für alle ganz kurz, die es nicht gesehen haben, weil es ist ja ein Podcast, viele hören. Es ging gerade so ein bisschen um die Haltung, wenn die Arme verschränkt werden, was ja oft eben immer wieder mit Distanz oder auch Ablehnung assoziiert wird. Mhm. Gibt auch Leute, die sagen einfach, ich finde es mega bequem. Also ich selber sitze auch gerne so und sage, es ist einfach bequem, beziehungsweise ich denke auch, also ich persönlich würde auch behaupten, ich denke besser und kann besser zuhören, wenn meine Arme verschränkt sind, weil ich dann so einen Kreis mit mir selber schließe. Das ist so, ne? Aber es ist genau richtig, was du gerade sagst, weil viele machen es tatsächlich so. Die gehen ja eben nicht hin und sagen, oh, das wirkt auf mich so, ja? Sondern die sagen einfach, oh, hat jetzt gerade die Arme verschränkt. Dann ist er jetzt aber ablehnend oder ist aber rot geworden. Das heißt, er riecht sich gerade über irgendwas auf oder schämt sich oder whatever. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich kenne ja viele Männer und ich habe ja auch schon viele vertrieblich begleitet in den ganzen Jahren. Wir Männer fragen weniger. Also wir gehen wirklich sehr oft davon aus, ich glaube, das ist auch ein Grund, der so ein bisschen zu diesem berühmten Mansplaining führt. Ne? Männer müssen alles erklären. Wir gehen immer irgendwie von irgendwas aus, statt nachzufragen, statt eben zu sagen, hör mal, mir ist gerade aufgefallen, du verschränkst die Arme. Habe ich irgendwas gesagt? Habe ich irgendeinen Nerv getroffen? Ja, oder woran liegt's? Weil auf mich wirkt es gerade verschlossen, ist dem wirklich so. Ja, oder du wirkst gerade so ein bisschen aufgewühlt. Auf mich zumindest. Das kann ja wirklich was ganz anderes sein. Ja, das kann ja, wie gesagt, mit tausend Gründe haben. Und ich glaube, tatsächlich, dass das, was Kommunikation betrifft, Frauen da oft ein bisschen sensibler sind als wir Kerle. Ja, wir zwar auch immer sagen, Mensch, wir haben es trainiert und dann waren wir auch auf einem NLP-Lehrgang und dann haben wir das und das noch gelernt, aber ich glaube, ganz oft neigen wir dazu, wir haben es gelernt, wir haben es auch rational verarbeitet und wenn es dann ums Umsetzen kommt, dann ist wieder unser Reptilienhirn im Einsatz bei uns Kerlen und dann sehen wir nur Umsatz, Fokus, Umsatzprovision oder eventuell Konfliktpotenzial. Ja, weil wir Männer den Konflikt eher suchen als die Lösung. Das ist so, manchmal so
Ding. Jetzt hast du aber auch gerade was angesprochen. Was bei mir überhaupt nicht geht oder was ich gar nicht mag, ich kenne das auch, wenn ich beim Autokauf bin und der Verkäufer stürmt dann auf mich zu und will mir nur das Auto verkaufen, wo ich jetzt gerade mich reinsetzen will, das geht gar nicht. Ja, also, und ich glaube, dass das im Vertrieb tatsächlich ganz, ganz großer Fehler ist, wenn du in erster Linie die Kohle siehst, die du verdienen möchtest. Natürlich habe ich Ziele. Ich schreibe mir auch meine Ziele auf und ich arbeite auch mit einem Vision Board und da habe ich echt ganz viel Potenzial entdeckt, dass das auch zu mir kommt durch die Visionen, durch die Manifestation und so weiter, weil ich mir Ziele stecke. Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, dass sich viele gar nicht Ziele stecken. Da fängt es schon mal an. Ja, und wenn du sagst, du möchtest deinen Monatsumsatz machen, du kannst den übertreffen, aber du brauchst erst mein Ziel. Und wie viele haben ihr Ziel außer Augen verloren? Ja. Und dann der zweite Punkt, wo ich eben vorher gerade angesprochen habe, ich denke, wenn du die Kohle als erstes sehen willst und sagst, ja, ich muss dem jetzt da verkaufen, dann machst du dir dadurch einen Druck. Und den Druck, den spürt sofort dein Kunde gegenüber. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Und das ist das Schlimmste, was ein Vertriebler machen kann, wenn du einen Druck ausübst, weil du selber Druck hast. Ich sehe das immer so, ich bin überzeugt von meiner Arbeit, ich bin überzeugt von meinem Wissen und von meiner Kompetenz und ich habe mir wirklich sehr viel angeeignet. 26 Jahre ist ja kein Zuckerschlecken, bin auch echt oft hingefallen, aber ich habe das auch gebraucht, weil die Fehler waren die Helfer. Die haben mir geholfen, dass ich jetzt dastehe mit meinem Wissen, wo ich bin. Nur ich habe nie das so gesehen, ich muss dem Kunden jetzt was reindrücken, weil dann spürst du schon selber diesen Druck und dann, jetzt wiederhole ich mich gerade, dann spürt der Kunde den Druck und dann war es das aber, weil dann kriegst du Absatz. sagen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, egal ob das Männlein oder Weiblein jetzt im Vertrieb macht. Ich glaube, da, wenn du nur den Druck machst, gilt es für beide gleich, dass die dann ausscheiden und dann sagt der Kunde, ich überlege mir das. Und das ist der kleine Bruder vom Nein. Und aus dem überleg mir das, wenn du dann nach 2-3 Tagen sagst, okay, dann überlege ich, rufe dich an, wann passt dir Dienstag 12 Uhr oder Donnerstag 13 Uhr, weil du sollst immer 2 Vorschläge machen, dann sagt der Donnerstag 13 Uhr und ist auch nicht mehr erreichbar, weil du den nicht gefangen hast. Du hast den einfach nicht gecatcht.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Gerade das Stichwort Druck, den man sich selbst irgendwo macht. Also da muss man echt differenzieren, ne? Zwischen setze ich mir ein Ziel und möchte dieses Ziel auch straight erreichen. Oder sind es vielleicht auch Ziele, die ich mir gar nicht selbst setze, die von außen kommen. Entweder, weil es eine Zeit lang nicht gut läuft, vielleicht, weil ich irgendwelche KPIs habe, die ich erfüllen muss, weil das muss ja nicht sein, dass das harmonisch in eine Richtung geht. Es kann ja sein, dass die KPI, oder andersrum, es gibt genug Vertriebler, glaube ich, die einfach sagen, hör mal, mein Ziel ist, diesen Monat die KPI zu erfüllen, dann bin ich schon happy, oder zu 80% zu erfüllen, dann schreit bei uns auch kein Schwein danach. Also ich bin jetzt mal ganz brutal. Ich glaube, es gibt Vertriebler, die echt große Ziele haben. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich 40-50% der Menschen, die draußen im Vertrieb unterwegs sind, ihre Ziele nur so gut erfüllen, dass sie sagen, das reicht aus, um nicht geschmissen zu werden. Weil du im Vertrieb in manchen Branchen auch mit einer nicht so geilen Performance immer noch gut verdienen kannst, und es denen immer noch besser geht, als wenn sie irgendwo einen ganz normalen 9-to-5-Bürojob oder einen Lagerjob oder irgendwas machen würden.
Da werden wir die Vertriebler jetzt auch dann zustimmen. Du kannst wirklich sehr gutes Geld verdienen, wenn du fleißig bist. Ja, ich bin ja im Angestelltenverhältnis und ich sehe es überhaupt nicht ein, selbstständig zu sein. Jetzt nicht, weil ich bequem bin, sondern weil ich auch die Schattenseiten des Selbstständigen sehe. Ja, also man sagt immer, ich sehe jetzt hier meinen Verdienst oder meinen Umsatz, aber was dann noch an Steuern alles weggeht. Und wenn man das jetzt mal wirklich alles komplett runterrechnet, was dann da noch dabei rumkommt. Ich habe jetzt da wirklich mit vielen Unternehmern gesprochen, die dann sagen, ja, also für mich rentiert sich eigentlich fast gar keine Selbstständigkeit mehr und ich möchte jetzt fast wieder in den Angestelltenverhältnis gehen. Ja. Also das heißt jetzt nicht wie bei mir jetzt, dass ich jetzt da bequem bin, sondern ich bin sehr fleißig, also wirklich sehr fleißig. Ich bin ja auch der Wirbelwind, wie ich ja schon mal gesagt habe.
Ja.
Und dann kannst du auch wirklich dir deine Summen, die du dir auch vornimmst in dem Vision Board, die kannst du dir auch erfüllen und auch übertreffen. Ja.
Ja.
Und ich sage jetzt mal, von nichts kommt nichts. Das hat mir mein Opa damals schon gesagt und das hat mir irgendwie so in die Wiege gelegt, dass ich sage, ich will fleißig sein, ich will auch unabhängig sein und ich bin jetzt tatsächlich eine Arbeitnehmerin, die so arbeitet, als wie wenn das ihr eigenes Geschäft wäre. Ich weiß, dass das sehr selten ist. Und wenn ich auch bei Kommentaren jetzt bei LinkedIn zum Beispiel das schreibe, dann kriege ich da ganz viel Applaus oder ganz viele Likes unter meinem Kommentar, weil das anscheinend in der heutigen Zeit, wie du vorher schon sagst, ich erfülle das und das reicht mir jetzt gerade, dass ich nicht geschmissen wäre. Also mit so einer Einstellung könnte ich überhaupt nicht leben, weil entweder mir macht mein Job Spaß und ich bin mit 100%iger Leidenschaft dabei, dann bin ich so kreativ und dann mache ich noch so viel dazu. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, jetzt ist 17 Uhr, ich habe meine 8 Stunden und ich lasse den Stift fallen. Das geht bei mir gar nicht, weil ich einfach mit so viel Leidenschaft dabei bin.
Kann ich selber auch total nachvollziehen. Also geht mir auch so. Also dieses 9-to-5, okay, zwischendurch braucht man jeder mal eine kleine Blaupause, eine Energiepause, aber grundlegend sehe ich das genauso. Als Vertriebler ist man irgendwo auch immer sein eigener Herr und wenn es Möglichkeiten gibt zu sagen, Mensch, wir können hier noch ein bisschen mehr erreichen, wie gesagt, muss immer alles in die reguläre oder in die eigene individuelle Lebenssituation passen, dann sollte man das aus meiner Sicht auch nutzen. Aber gerade ein Vertriebler kann sehr gut Unternehmer oder angestellter Unternehmer im Unternehmen sein und dann profitieren alle davon. Dann geht es der Firma besser, weil einfach mehr Umsätze da sind und einem selber auch so, wenn man sagt, so, ich habe meine Ziele erreicht, aber eben auch, dass man sagt, hey, man hat irgendwie so sein persönliches, nicht nur Sicherheitspolster, weil was du gerade sagst, es sind ja eben, klar, ne, Steuern müssen wir alle zahlen, aber es sind die private Krankenversicherung. Es ist die komplette Einzahlung in die Rentenversicherung oder eben Sozialversicherung, was wir alles noch haben, das darf man eben nicht vergessen. Und gerade viele Junge, die sich selbstständig machen, auch gerade im Vertrieb, die als Handelsvertreter vielleicht irgendwo starten, vergessen das, gerade wenn die Umsätze noch nicht so stark sind. Ja, da wird nämlich brutto für netto gehandelt und irgendwann nach einem Jahr kommt das große Problem, Weil dann irgendwelche Nachzahlungen kommen, wenn man nicht von vornherein schon direkt eben so seine Sachen angibt, dass man eine schöne Gewerbesteuervorauszahlung beispielsweise auch hat.
So ist also das es ganz
sind ja
genau.
Alles so, sind ja alles so Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Und ich kenne da auch Leute, die echt durch so ein ganz normales Handelsfratetra-Ding, ja, Versicherung oder whatever, auch echt nach 2 Jahren richtig den Bach runtergegangen sind, weil das Finanzamt dann gesagt hat, so, jetzt wollen wir mal bitte, ne? Und auch alle anderen Stellen gekommen sind mit, so, jetzt wollen wir mal bitte. Das sollte man, das als kleiner Shoutout mal wirklich an alle da draußen, die über so eine Selbstständigkeit in Vollzeit nachdenken oder das auch machen, bedenkt dann die ersten beiden Jahre, brutto ist nicht netto, ne? Da muss man einfach, muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Jetzt hast du aber vorhin ja auch gesagt, so du machst Events, du machst Motivation. Sind diese Sachen denn auch alle im Rahmen deiner Angestellten-Tätigkeit oder machst du das nebenher so ein bisschen pro bono hobbymäßig oder hast du noch ein Nebengewerbe oder?
Also ich bin rein im Angestelltenverhältnis zu 100%. Ja. Und ich durch meine Kreativität und durch die lange Leine meiner Firma, muss ich sagen, weil sie mir ja auch vertrauen und das auch können, weil ich ja da wirklich der Wirbelwind bin, der das Geld ja auch eintreibt, ne? Und es funktioniert ja auch, deswegen sagt ja da auch niemand was und lässt mich einfach meine kreative Ader da draußen walten. Ich mache halt einfach mehr, als auf dem Plan steht. Ja, ich habe zwar meinen Arbeitsvertrag gekriegt vor 10 Jahren jetzt bei der Firma, aber ich mache halt, was ich will, was ich denke, dass ich meine Kunden vor Ort noch unterstützen kann. Wir haben natürlich Seminare, die wir in der Firma haben und wo die Kunden dann alle zum Firmengebäude kommen, wo ich dann auch die Seminarleitung mache. Ja. Aber ich habe halt einfach mir gedacht, ich habe halt auch noch ganz viele Kunden, weil ich bin ja in NRW unterwegs, was ich ja meine Kunden betreue, jetzt seit September letztes Jahr und Bayern ist ja komplett auch mein Gebiet. Dann habe ich halt jetzt einfach ein paar andere Stellen noch mit dazu genommen, wo ich jetzt in München zum Beispiel noch meine kleine Schulung mache und trainiere oder, also Regensburg und so weiter. Und wo ich dann die Kunden alle zusammenfassen kann. Und dann mache ich da einfach dann die Verkaufstrainings, die Schulungen, die Motivationstraining, was nicht in meinem Plan drinnen steht vom Arbeitsvertrag, weil ich aber merke, ich möchte meine Kunden einfach vor Ort mehr unterstützen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich dann Räume bekomme und sie dann alle schnell zusammenfassen kann und die dann wiederum so dankbar sind, dass die keine weiten Strecken fahren müssen, dann mache ich das. Also ich habe die Genehmigung, ich kläre das alles ab, aber ich bin da schon so eine treibende Kraft, die von außen her sagt, ich will gerne mehr dafür meine Kunden machen, weil es ist ja eine Win-Win-Win-Situation dann für uns alle.
Ja, ja, okay, gut. Das habe ich soweit verstanden. Jetzt interessiert mich natürlich, weil das ist ja auch spannend. Du hast einerseits Bayern, dann hast du NRW und dazwischen sind ja eigentlich noch so Bundesländer, in denen bist du aber nicht. Das heißt, du bist dann zwischendurch immer mal wieder pendelst also so ein bisschen durch Hessen und Rheinland-Pfalz müsste auch noch so, je nachdem wie du fährst, mit auf der Strecke sein. Mhm. Okay. Ist das dann so eine Dauerlösung oder ist jetzt NRW nur interimsweise, weil ihr hier aktuell nicht besetzt seid? Oder ist das wirklich so ein dauerhafter Plan? Weil das ist ja, wir haben ganz am Anfang haben wir über Zeitfenster gesprochen, ein bisschen stressen, sich selber auch ein bisschen besser einteilen. Und das ist ja viel Zeit auf der Autobahn einfach, die da verloren geht, ne?
Das ist richtig. Das ist aber nur ein gewisser Zeitraum. Also ich bin einmal im Quartal, eine Woche lang, komplett über Nacht, dann in NRW.
Okay.
Und ich kann das ja von den Terminen her so gut strukturieren, dass mein Bayerngebiet steht ja wirklich gut da, weil ich ja da schon 10 Jahre da bin. Ja. Und sie verkaufen mir auch schon alle recht gut. Also habe ich ja weitaus viele Verkaufstraining gemacht, dass ich sie so getrimmt habe. Aber ich bin halt einfach einmal im Quartal dann eben in NRW, gebe dann auch da die Schulungen, weil es ist schon wichtig, dass sie auch da an den Schulungen teilnehmen. Und für mich auch ganz wichtig, Verkaufstraining, damit man halt immer wieder einen Bezug hat. Warum ist es so weit gekommen? Da wir haben jetzt tatsächlich niemanden jetzt in dem Gebiet gefunden, weil es auch gar nicht so einfach ist, gute Vertriebler zu finden, die arbeiten wollen, sondern du kriegst halt momentan in den Bewerbungsgesprächen 20 Stunden, 6.000 Euro auf die Hand. Das geht halt nicht mit 30 Tagen Urlaub. Und da muss man echt mal sehen, die Zeit hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Im Vertrieb musst du halt wirklich auch hinklotzen. Du brauchst dann breiten Rücken. Du musst halt wirklich arbeitswillig sein, sonst schaffst du es einfach da draußen nicht. Und da mein Gebiet eben jetzt in Bayern sehr gut dasteht, habe ich halt dann zu meiner Firma gesagt, weil sie mich gefragt haben, ob ich das übernehmen will. Und er sagt, das mache ich sehr gerne. Ich unterstütze meine Firma, wo ich kann. Und ich gehe die Woche darauf einmal im Quartal. Und es klappt wunderbar. Es ist super.
Ja, okay. Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt, das muss ich aufgreifen. Bisschen so bei jüngeren Leuten, also ohne jetzt, dass wir über die Gen Z oder sowas reden, aber dass so ein bisschen dieses Mindset für richtigen Vertrieb fehlt. Mhm. Ist das was, wo du sagst, boah, das ist dir aufgefallen, das wird weniger, also dass die Leute, selbst wenn sie Vertrieb machen wollen, aber einfach sagen, hey, es ist nicht mehr so wie früher, sondern sowas wie Work-Life-Balance spielt immer noch eine Rolle. Ich meine, da sind wir auch wieder beim Thema Zielerreichung. Das heißt, haben sich die Ziele so gewandelt, dass es eher so darum geht, ja, wir wollen ganz gut leben, aber wir müssen eben nicht wie früher eine Zielerreichung von, was weiß ich, 150% einfach mal uns auf die Fahne setzen, oder unser Ziel im Vertrieb ist nicht, dass wir uns, auch wenn sie alle bei LinkedIn immer mit einer Uhr oder sowas flexen, ja, diese Uhr zu kaufen, sondern uns geht es eher darum, dass wir auch im Vertrieb dann abends immer sagen können, Mensch, wir machen um 17 Uhr Feierabend und gehen dann mit den Leuten zum Golfplatz oder ich weiß nicht was, ne? Oder irgendwo noch zur Wellnessmassage. Siehst du das so ein bisschen, dass die jüngere Generation, was so Vertriebsmotivation betrifft, ja, verweichlicht, finde ich jetzt sehr negativ. Aber trifft es irgendwie so ein bisschen? Also siehst du das so oder eher weniger?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf so Netzwerkabenden bin, na, das ist ja wirklich jedes Alter ja vertreten, ja. Und du sagst ja dann immer, wer bist du, was machst du, ne? Weil du willst dich ja kennenlernen oder vielleicht auch supporten, connecten. Und wenn dann eben, habe ich auch selber den Fall schon mal gehabt, so ein, ich sage jetzt mal, war 25, 28 geschätzt, ich habe nicht nach dem Alter gefragt, war ein junger Herr, der dann gesagt hat, ja, man merkt schon, dass du tough bist, in welcher Branche bist du denn? Habe ich gesagt, ja, ich bin im Vertrieb seit 26 Jahren. Und dann sagt er, oh Gott, hör mir bloß auf, ich hätte die Kraft gar nicht dazu. Also alleine schon die Aussage, ich hätte die Kraft nicht für einen Vertrieb. Ja, weil sein Vater arbeitet nämlich auch im Vertrieb und er weiß, was der da unterwegs ist, wie viele Kilometer der da auf der Straße ist, was der im Stau ist, wie oft der auf Übernachtung weg ist, was das an Kraft kostet. Und wenn der nach Hause kommt, hat der immer noch keinen Feierabend, sondern sitzt dann noch so vor seinen Unterlagen und schaut dann da nochmal alles an und reflektiert dann nochmal über alles. Da sagt er, also ich könnte es nicht, das wäre für mich zu hart, die Arbeit. Das wäre ein zu hart verdientes Geld, hat er wirklich on point gesagt. Und ich habe dann gesagt, ja, was ist denn dann deine Vorstellung? Sagt er, ja, also ich stelle mir ein leichteres Leben vor und das kann ja nicht sein, dass ich nur so hart arbeite und das muss auch anders gehen. Also ich achte mehr darauf, dass ich mich mit meinen Freunden treffe, ich will Spaß haben, ich will einfach leben, aber ich will nicht mein Leben so versauern mit so viel Arbeit. Und dann habe ich tatsächlich mal die Frage gestellt, ja, sag mal, wie willst du denn eigentlich da Geld verdienen? Weil wenn du jetzt wenig Stunden hast und mit deinen Freunden, ich meine, ich verstehe das finde ich gut, dass du auch so einen Ansatz hast oder so ein Ziel hast, aber irgendwo muss ja das Geld herkommen. Und dann bekam ich tatsächlich von diesem Jüngling eine Antwort, naja, mein Vater, der gibt mir ja. Und das war dann was, wo so ein Punkt für mich war, wo ich sage, okay, ich wollte schon immer unabhängig sein, also mich finanziert niemand und ich bin frei. Ich kann dann auch, wie du sagst, ich kann mir dann das Golfen leisten und kann auf eine Golfrunde gehen und kann mir meine Mitgliedschaft auch leisten und brauche da niemanden dazu und bin da aber schon auch stolz drauf, weil ich weiß, wenn ich arbeite, kann ich mein Geld verdienen und dann kann ich auch das wieder ausgeben, das, wo ich Spaß habe. Und wenn aber jetzt so ein junger Mensch dabei ist und sagt, ja, mein Vater gibt mir das, ja, das ist dann seine Entscheidung. Und wenn der Vater das macht, dann ist das ja auch wieder in Ordnung. Dann hat sich da auch wieder ein anderer Kreislauf gefunden. Nur für mich wäre es jetzt speziell nichts, weil ich so ein Energiebündel bin und arbeiten will und mein Geld verdienen will.
Mhm. Ja, verstehe ich. Aber dann, weil ich habe es tatsächlich auch schon so 2-3 Mal erlebt, mit Jüngeren, gerade wenn man über das Thema Außendienst redet, ja, also bei den Telefonvertrieblern ist es manchmal noch was anderes, weil die dann auch manchmal sagen, du, ich habe da nochmal einen Call abends mit dem Kunden, der ist dann was später, aber ich bin ja eh im Homeoffice, dann mache ich halt zwischendurch mal, kann ich noch das und das erledigen oder ich gehe noch in meinen happyen Gym-Raum, da kann ich dann eine halbe Stunde. Das ist ja noch wieder was anderes als so ein, wie wir morgens das Haus verlassen im Außendienst. Ja, sind wir manchmal dann ja auch erst spät abends wieder da, dann bist du halt durch. Dann ist wenig mit zwischendurch oder mal eben vielleicht was essen oder so. Und das hatte ich auch schon, dass dann wirklich Leute sagen, nee, boah, das will ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Morgens um 6, 7 vielleicht im Auto zu sitzen, weil um 8 Uhr der erste Termin ist und ich 1,5 Stunden brauche. Ja, und dann bin ich vielleicht durchgetaktet bis 17 Uhr oder habe bis 17:30 Termine und dann sitze ich noch 2 Stunden im Auto und dann muss der ganze Kram ja noch nachgearbeitet werden, weil morgen bin ich ja wieder auf der Straße. Auch wenn das je nach Branche manchmal auch ein bisschen weniger wird, weil sich mehr aufs Web eben verlagert. Aber da gibt es, also wirklich, das höre ich öfters. Gerade, wie gesagt, wenn dass viele sagen, das wollen wir nicht, das passt nicht mehr in mein Leben, nicht in meine Philosophie. Wir haben ja gesagt, Thema heute ist Women in Sales. Dann lass uns über das weibliche Thema, wir haben ja schon zwei, drei Fragen dazu gehabt, auch nochmal kurz reden. Warum meinst du denn, dass generell Frauen weniger im Vertrieb sind?
Vielleicht hängen da noch kleine Glaubenssätze dahinter. Ich weiß es nicht. Vielleicht traut man es den Frauen einfach nicht zu, weil wir vielleicht nicht so zu den Stärkeren gehören. Wobei ich aber sagen muss, in den Führungskräften kommen ja immer mehr Frauen hinterher. Das ist ja jetzt schon ganz sichtbar. Oder auch Politik etc. Und aber ich würde mich trotzdem nicht von dem beeinflussen lassen, weil jeder weiß ja im Endeffekt seine Stärken. Und wenn Frauen sich das einfach zutrauen und sagen, Mensch, ich gehe jetzt einfach mal den Weg oder auch die Möglichkeit kriegen, wie sie auch ich gekriegt habe im Quereinsteigerbereich. Ich glaube, wenn du dir das einfach nur zutraust und das Selbstbewusstsein hast, dann die Frau, die steigt dann ein. Aber es kann auch sein, dass Frauen vielleicht zurückgehalten werden von anderen Menschen, die ihnen das nicht zutrauen, Eltern, Mann, Freunde oder vielleicht jemand, der selber schon Erfahrungen gemacht hat im Vertrieb und sagt, nee, geh du da ja nicht hin, da wärst du verbraten, da wärst du verbrannt, mach das ja nicht, mach lieber was anderes. Ich glaube, das kann verschiedene Ursachen haben. Also ich weiß es auch nicht, was die Studie sagt. Also ich denke auch, es sind immer noch zu wenig Frauen da draußen. Aber ich finde, wir sollten immer mehr werden, weil jeder, der sich berufen fühlt, soll es einfach mal probieren. Du lächelst schon.
Ich finde den Satz so geil. Ne? Jeder, der sich berufen fühlt, sollte es einfach mal probieren. Ja, das ist ja eigentlich so eine generelle Maxime, die man machen sollte. Wir haben ja ganz oft so äußere Einflüsse, ne? Wo wir uns nicht dran halten. Gut, jetzt bin ich in einem technischen Sektor. Also wir haben bei uns in der ganzen Vertriebsmannschaft auch nur eine einzige Frau. Kriegen aber auch so gut wie nie Bewerbungen. Also wenn wir dann mal was ausschreiben, sind, wie gesagt, aber das mag vielleicht auch noch daran liegen, dass wir ein technischer Sektor sind, nah am Maschinenbau. Da ist das Thema, also auch da, was Innendienst betrifft, ist es auch, oder generell andere Jobs, war es auch weniger Ingenieurinnen tatsächlich im Maschinenbaubereich oder im Elektrobereich dann auch als Ingenieure. Also die gibt es, aber generell ist das eher ja von der Branche her, glaube ich, ein männlich besetztes Feld. Aber es gibt genug andere Branchen, wo ich einfach sagen würde, hör mal, da muss nichts geschleppt werden, da ist nichts großartig technisch kompliziert, dass man also auch da noch die Bedenken hätte. Aber dennoch sind das Sachen, die weniger weiblich besetzt sind. Und da frage ich mich eben auch, woran liegt es? Sind es Vorurteile, sind es Grenzen von außen, dass da die Frauen einfach ja zurückgehalten werden durch Freunde, Bekannte, Familie? Die meinen es ja alle nur gut, ne, der berühmte Spruch. Oder weil man wirklich sagt, boah, ich weiß es nicht. Ja, ich kann doch gar nicht so gut reden. Ja, aber so gut reden ist ja eigentlich genau das Falsche. Das ist ja, wir haben vorhin ja schon so ein bisschen mal Empathie auch gehabt. Letztendlich ist ja Vertrieb auch heute noch weniger reden als zuhören letztendlich, ne? Oder meinst du, dass Frauen denken, sie reden zu viel? Jetzt mal ganz platt und provokativ gefragt. Meinst du, es gibt Frauen, die sagen, boah, ich rede zu viel und deshalb wäre ich gar nicht so gut im Vertrieb?
Also wir Frauen reden ein paar Silben mehr. Das ist, glaube ich, auch bekannt. Ja, das stimmt. Nur man kann sich auch kurz fassen und auf den Punkt kommen. Also ich kenne schon welche, die viel zu lange über ein Thema reden und es dann dadurch zerreden. Und der Kunde wird dann so mürbe gemacht, dass der sich dann sagt, oh Gott, das waren jetzt too much information. Ich muss jetzt mir wirklich hier nochmal über Nacht Gedanken machen. Das war einfach mir zu viel. Also dieses Gespür brauche ich dann einfach, wie viel ich rede und wie viel Informationen ich gebe. Und du sagst jetzt gerade mit dem, dass man mehr hinhört. Also zuhören ist ja zuhören und hinhören ist mit dem, dass du wirklich hinhörst und nicht zumachst. Wie soll ich es denn jetzt erklären? Wenn du jetzt einen Neukunden hast, musst du natürlich relativ mehr erklären, als wenn du einen Stammkunden hast. Beim Stammkunden finde ich immer, sagst du ein paar Sätze, der kennt dich ja schon und dass er dann in das Thema reinkommt, besprichst das Wesentliche, lässt aber den Stammkunden dann mehr sprechen. Beim Neukunden ist es aber tatsächlich so, dass du ja erstmal von vorne 3 Schritte zurückgehen musst und alles aufrollen musst, dass der überhaupt mit dir auf einer Stufe ist, dass er weiß, wo, was ist denn mit dir, wer bist du eigentlich, was hast du? Ja. Deswegen finde ich es immer so lustig bei LinkedIn-Kommentaren, dass er sagt, ja, du musst dem Kunden die Bühne gehen, aber da sind wir tatsächlich diese 2 Unterschiede, ob es ein Neukunde oder Stammkunde ist, muss ich jetzt mal differenzieren.
Ja. Ja, da bin ich bei dir. Auch da könnte man stundenlang noch drüber reden. Wie gehe ich mit
Stammkunden? Ja, einfach vertrieb kann Neukunde. Man stundenlang reden.
Ja, das ist einfach so. Nein, da hast du schon wieder eine super Differenzierung gemacht und vielleicht ist es auch so ein Unsicherheitsding. Ich meine, ne, wir haben vorhin kurz das Stichwort Mansplaining gehabt. Wir Männer glauben ja manchmal, wir können alles. Ne? Wir sind die Geilsten, wir sind die Tollsten und wir können alles. Trauen wir uns manchmal einfach was zu und sagen, ey, scheiß drauf, wird schon funktionieren. Und Frauen sind dann eher so, boah, ich weiß nicht.
Ja, da also gebe ich dir jetzt schon
nicht,
recht.
Aber.
Doch. Ich sage jetzt mal zu meiner Startzeit, 99, war das schon so, weil ich ja auch sehr unsicher war. Ich war ja nicht die geborene Vertriebler. Ich musste ja auch erstmal in diese Stapfen reingehen. Ja. Und ich war sehr unsicher. Und die Verträge kamen am Anfang auch überhaupt nicht so. Ja, ich war natürlich enttäuscht. Ich ging am Tag mit 5 Kundenterminen mit 0 € in der Tasche nach Hause. Und das macht schon was. Also das hat auch mir zugesetzt, aber ich habe dann gemerkt, ich reflektiere unheimlich viel in meinem Job. Und das ist auch wichtig für die Vertriebler, dass sie reflektieren. Du musst die Zahlen reflektieren, du musst auch, was ist gut gegangen, was schlecht gegangen, was willst du verbessern? Und je mehr ich mein Selbstbewusstsein verändert hat, weil dann eben durch diese Komplimente, wo ich schon gesagt habe, du hast was richtig gut gemacht und das hat jetzt dem Kunden gut getan und du hast gemerkt, wie er auch wächst. Also durch deine Worte, die du wählst, dass er auch in seiner Person wieder wächst. Und wenn du dann siehst, wie der am Anfang da gestanden ist und wenn du den dann über Jahre begleitest und unterstützt, wie aus dieser Person dann auch eine ganz andere selbstbewusste Person wird, das ist das, was mir dann schon reicht. Also da brauche ich kein Geld dafür, sondern mir reicht es dann einfach, ich bin da so selbstlos und da freue ich mich dann drüber, wenn ich diesen Werdegang dieser Menschen sehe, wie die sich dann selber fortbilden oder weiterbilden.
Ja.
Na, und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das Selbstbewusstsein spielt im Vertrieb eine ganz starke Rolle, dein Auftreten. Also man kennt mich ja, man weiß ja, ich bin immer mit meinen Kostümen unterwegs, ich bin immer mit meinen Hosenanzügen unterwegs und meine High Heels dürfen nicht fehlen. Aber nicht, weil ich mich verkleide, sondern das ist mein Stil, ich will das so, ich fühle mich da drinnen am wohlsten und dann strahle ich das tatsächlich aus. Wenn du mir jetzt einen Hoodie gibst oder jetzt einen Turnschuh, den ziehe ich an, wenn ich joggen gehe oder spazieren gehe. Ich habe da einen ganz anderen Gang. Ich dapps da eigentlich rum, das bin ich dann gar nicht mehr. Aber durch das Elegante wirke ich ganz anders. Da ich habe eine Präsenz und dann hat man auch ein anderes Ansehen zu mir. Ich muss das wirklich sagen, ich habe da einen Unterschied. Ja? Und jeder kann sich im Vertrieb kleiden, wie er möchte. Bei mir gibt es keine Jeans. Ich mag das nicht, ich mag das Elegante. Ich bin auch vom Style her so. Und dann habe ich ganz anders wirken und ich werde anders aufgenommen. Ich werde als kompetenter aufgenommen. Und sobald ich dann im Termin drinnen sitze und den Mund aufmache, dann sagen die zu mir, das Gesamtpaket stimmt bei dir. Also das hat was mit dem auch zu tun. Und das Selbstbewusstsein ist meines Erachtens das Wichtigste, was im Termin mit reinspielt, weil sobald da Unsicherheit bei dir im Vertrieb da ist, spürt das sofort dein Gegenüber.
Ja, ja. Absolut. Deshalb, du hast erst gerade ein Thema angesprochen, da kam der Bogen einfach von der frühen Erfahrung bis hin auch über die Kleidung. Einerseits ist es eben tatsächlich so, wenn man Kleidung hat, in der man sich richtig wohlfühlt, das stützt, da baut man sich auch noch weiter auf. Unabhängig, ob Absätze jetzt, was wir Männer meistens nicht so gut machen können, aber Absätze natürlich nochmal so ein bisschen strecken. Und ja auch tatsächlich die Haltung noch ein bisschen, bisschen fördern. Wir Männer haben ja immer dann die Plattfüße. Ist es tatsächlich so, ich sage auch mal, jeder soll machen, was er will. Aber er soll sich bitte auch nicht verkleiden, weil was mir eben dann auffällt, wenn jemand sich, weil es vielleicht so Vorgaben gibt, eine Uniformierung, wenn jemand wirklich in irgendwas reingezwängt wird, was so gar nicht ist, und dann an sich rumnestelt. Das kennst du ja vielleicht auch, die Leute, die dann irgendwas haben, nicht weil es nicht passt, ja, sondern weil es einfach bei ihnen nicht passt. Die sind dann, die zuppeln dann an sich oder sind dann ständig mit ihrem Kragen oder Rücken, wenn sie eine Krawatte haben, die Krawatte zurecht oder machen sie dann wieder auf, damit der Knopf hier ein bisschen auf ist. Und das ist auch etwas aus meiner Sicht, was der Kunde merkt. Also der merkt ein Unwohlsein, aber der kann es nicht kanalisieren, warum der sich unwohl fühlt. Und dann passiert ja beim Kunden ganz unterbewusst auch wieder was nach dem Motto, da ist doch irgendwas mit dem Produkt oder der Leistung ist doch da nicht in Ordnung. Ja, der Kunde kommt nicht darauf, in der Regel, dass das einfach hier Schuhe sind, die vielleicht eine Nummer zu eng sind oder dass eben das Sakko nicht richtig sitzt oder einfach man keine Luft kriegt, weil die Krawatte einem die Luft abschnürt, weil man es einfach nicht isst. Oder im Umkehrschluss, weil jemand da mit dem Hoodie sitzen soll, der aber einfach eher so der Hemdentyp ist. Der friemelt nämlich dann auch ständig in seiner Kapuze. Also ich bin, ich trage Pullis, ja, ab und an, aber ich trage ganz selten einen Hoodie, weil mich die Kapuze stört. Ja, ich kann dieses Kapuzending nicht haben. Ja, oder noch schlimmer sind so Kapuzen, diese Taschen dann, diese Jacken, diese Hoodie-Jacken. Kann ich nicht haben und ich würde auch nie mit dem Hoodie zu einem Termin gehen, weil wenn ich einmal sitze, dann muss die Kapuze wirklich und da allein schon eine Jacke drüber ziehen, das ist dann Katastrophe bei mir, ne?
Man soll sich wohlfühlen. Ja, genau, man soll sich wohlfühlen. Auch eine schöne Jeans, eine saubere, mit einem schönen Hemd und mit einem Blazer drüber, das sieht toll aus. Also mir gefällt das bei jemand anders schon, aber ich habe keine Jeans, ich besitze wirklich keine Jeans, du wirst mich nicht darin sehen. Und ich sage es halt so, wie du es auch sagst, Entschuldigung, dass das den Gedanken auch wegnimmt, sobald du nicht frei bist oder nicht dich wohlfühlst, nimmt dir das immer einen Gedanken weg. Ja. Das heißt, diese volle hundertprozentige Konzentration, das muss man auch mal aussprechen, die du aber beim Kunden brauchst, die hundertprozentige, dass du alles hörst, dass du alles siehst, dass du jede Körperhaltung und alles mitbekommst. Wenn du aber jetzt hier ständig am Rumzupfen bist und die Krawatte, wie du schon sagst, ist zu eng und du bist immer am Schnaufen und der zuppelt da rum, das ist ja auch was ja den Gegenüber auch aufregt. Wenn du da ständig am Rumzupfen bist und so hippelig bist, das regt ja dann deinem Kunden auch auf. Ich habe es halt so gemerkt gehabt, wenn ich es mit einem kleinen Vergleich machen kann, wenn du jetzt zum Beispiel beim Golfen bist und bist auf deinem Abschlag, ja, und du hast jetzt dieses Loch Par 1, also Par 3 ist das jetzt zum Beispiel ein kleines, und vermasselst dieses Loch. Dann gehst du auf einen Abschlag 2 hin, das ist ein Paar 4 oder ein Paar 5. Was passiert dann? Du ärgerst dich immer noch über diese Schläge von deinem letzten Loch.
Ja.
Und das nimmst du dann mit zu dem zweiten Loch hin. Du stehst am Abschlag und ärgerst dich immer noch. Und durch diese verärgerten Gedanken kannst du gar nicht deinen richtigen Abschlag machen und verpatzt dann schon wieder. Das heißt, du musst Step by Step by Step denken. Und deswegen ist es nur ehrlich und fair. Jeder soll sich so kleiden, dass er sich wohlfühlt. Dann strahlst du das aus und dann hast du diese Gedanken schon mal weg.
Genau. Immer Fokus auf den aktuellen Schlag beim Golf oder beim Billard, auf den aktuellen Stoß, egal was vorher gewesen ist. Du musst es ausblenden. Ja, und was weiß ich, wenn du gerade auf dem Green warst und hast dreimal irgendwie, weil du das Grün nicht richtig gelesen hast, hast irgendwie am Loch an der Kante und dann ist das Ding noch wieder rechts abgedriftet oder sowas, ja. Alle schon erlebt. Ja, und dann hast, ja, ernsthaft, ey, du hast ein paar drei, denkst du, geil, ich hab direkt aufs Grün gespielt und dann waren es doch 5 Schläge, weil du halt irgendwie und ey, ja, das ist ja so eine Krawatte, die man da am Ende des Tages irgendwo kriegen kann. Also insofern,
und glaube es mir, zu kurze Putt lochen nie ein, die sollten bitte immer länger
das,
sein.
Das ist so. Und schon könnten wir jetzt über Vertriebstraining reden, weil die meisten, weißt du ja wahrscheinlich dann auch, die meisten stehen auf der Driving Range und ballern die Bälle weg und kaum einer steht auf dem Übungsgrün, ja, und ist dann irgendwie damit beschäftigt, das kurze Spiel zu üben, sondern die meisten, oder zumindest die Männer auch wieder, auch das wieder ein typisches Männerthema, die meisten Kerle da, stehen da und hauen erstmal 3 Eimer in Folge weg. Ja, in 10 Minuten ist Abschlag. Dann gehe ich noch mal ganz kurz aufs Übungsgrün, stehen da einmal da mit 2 Bällchen, pling, pling, alles klar. So, habe ich auch geübt, jetzt gehen wir los. Das ist ja so, ne?
Super.
Ja, aber es ist so. Das ist die Realität. Also zumindest das. Also wir haben ja hier im Pott so ein paar Golfplätze. Und zumindest auch immer so ein, zwei Schläger im Auto. Und wenn dann mal Zeit ist oder ich auch am Wochenende Lust habe, dann gehe ich irgendwo auch schon mal, ne, wenn, selbst wenn keine Zeit für eine Runde ist, dann gehe ich zumindest mal auf eine Driving Range. Und ja, dann beobachte ich genau das. Ne? Dann hast du die Kerle, je jünger, desto wilder, hätte ich beinahe gesagt. Ab einem gewissen Alter, so ab Mitte, Ende 40, Anfang 50, da wird es gesetzter, die verstehen es dann auch. Aber die Jüngeren, die stehen da, die ballern, 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 ballern und gehen dann wirklich direkt auf die Runde oder wie gesagt, einmal ganz kurz, so einmal aus dem Sandbunker was raus und ein Chip und gut ist. Ne? Mhm. Und verstehen dann nicht, warum sie mit ihrem Handicap nicht runterkommen. Weil sie halt sich die ganze Zeit, man muss eben auch mal die Sachen trainieren, die langweilig sind. Gilt auch im Vertrieb. Da muss man eben auch schon mal die Sachen trainieren, wiederholen, reflektieren, die so ein bisschen langweilig sind. Du, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende.
Schade.
Für heute zumindest. Ja, für heute. Ich glaube, wir werden irgendwann noch mal weiter ansetzen.
Gerne.
So wie ich am Anfang diese zwei Ritualfragen habe, habe ich auch noch zwei Dinge, die am Ende kommen, ehe wir da den offiziellen Abgesang machen. Das erste ist, du darfst mir eine Frage stellen zu irgendeinem Thema. Das darf mit dem heutigen Thema zusammenhängen. Das darf auch irgendwas ganz anderes sein. Stell mir irgendeine Frage.
Wie kamst du jetzt Podcast zu machen? Weil ich finde es nämlich ganz spannend. Wann hast du angefangen und was war der Auslöser?
Die erste Podcast-Folge habe ich zum 1. Mai gemacht und Auslöser waren so mehrere Dinge. Das eine war, ich habe auch immer ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, also meine ersten Folgen waren ja auch komplett Solo-Folgen und auch zwischen die Interviews hänge ich immer mal wieder so 3-4 Wochen in Folge dann wieder so ein Solo-Thema, die dann auch deutlich kürzer sind. Das war das eine, also wie gesagt, ich habe so ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, habe ja auch an zwei Büchern schon mitgeschrieben und arbeite jetzt gerade am dritten auch. War selber auch schon in verschiedenen Podcasts zu Gast. Und das war dann eigentlich so der ganz witzige Auslöser, habe immer gesagt, so irgendwann mache ich auch meinen eigenen Podcast, irgendwann mache ich auch einen eigenen und habe dann natürlich auch den Start erstmal nicht gefunden und dann habe ich mir, weil ich, wie gesagt, ein paar Mal woanders zu Gast war, habe ich mir dieses Mikrofon geholt. Und so witzig das jetzt klingt, habe dann gesagt, ey, jetzt hast du ein Mikrofon, im Moment aber keine Podcast, wo du Gast bist, du wolltest aber eh immer schon mal einen eigenen machen, dann mach doch. Dann habe ich spaßeshalber, das war auch die Zeit, wo ChatGPT und Bilderstellung relativ hip war, das war ja auch so vor ungefähr einem Dreivierteljahr, etwa, ne, so Pi mal Daumen, habe ich mal so ein Bild gebastelt, was dann aussah wie so ein fiktives Cover für einen Podcast. Und habe das dann auch bei LinkedIn mal gepostet. Und dann kamen Leute, die dann drunter schrieben, boah, das sieht cool aus, wann kommt denn die erste Folge raus und, und. Und dann dachte ich, ja, jetzt bist du irgendwie gechallenged. Du hast dich selber gechallenged wahrscheinlich. Ne? Das war, glaube ich, schon alles irgendwo beabsichtigt. Hatte das Mikro, hatte das Cover und habe dann gesagt, so, jetzt informiere ich mich mal so ein bisschen. Habe dann mit zwei, drei Leuten, die auch Podcasts haben, kurz mich abgestimmt, rausgefunden, was sind so die besten Anbieter, was sind so die besten Programme und habe dann gesagt, scheiß drauf, jetzt fange ich einfach an. Also wirklich so relativ kopflos, planlos, ohne Strategie gesagt, so, jetzt mache ich meinen Podcast. Und so ist das Ganze dann entstanden. Wie gesagt, 1. Mai war die erste Folge.
Ja. Sehr inspirierend, muss ich sagen. Aber siehst du, was mir an dir gefällt, muss ich sagen, Kompliment, dass du jetzt nicht gewartet hast, bis es komplett ist oder perfekt ist, weil perfekt gibt es ja in dem Sinne nicht. Es gibt da keine perfekten Menschen, sondern dass du einfach losgeklickt hast, dass du deine ersten Schritte gegangen bist. Weil wie viele Menschen stehen sich denn selber im Weg, bis das perfekt ist? Das dauert dann Jahre und dann kommt es gar nicht mehr zustande. Und das fand ich jetzt gut. Also das war jetzt sehr inspirierend. Danke dir. Klasse.
Gerne. Also einer meiner Lieblingssprüche ist auch tatsächlich, während die Klugen überlegen, stürmen die Dummen die Burg.
Ja,
weil
ist was dran.
Ist ganz oft so, Dinge werden nicht umgesetzt, weil wir sie zu sehr überlegen, weil wir so zerreden, verplanen. Ja, und dann kommt einfach irgendjemand und sagt, ach komm, weißt du was, das wird schon passen. Ja, was nicht passt, wird passend gemacht und dann ziehen wir es durch. So, zweite Sache. Jetzt darfst du auch, unabhängig vom Thema, auch wieder, ob es mit heute zusammenhängt oder was anderes, was dir wichtig ist, darfst ein finales Statement sozusagen abgeben. Das werde ich auch nicht kommentieren, werde keine Frage dazu stellen. Also das, was du jetzt gerade sagst, kann eine Minute sein, kann auch 5 Minuten sein, das ist mir auch wieder egal. Das lassen wir einfach so stehen.
Du meinst jetzt heute die Zusammenfassung jetzt von dem heutigen Podcast?
Nee, kann irgendein Thema sein. Auch wenn du irgendwas sagst, mir ist dir was anderes wichtig. Ja, über Kommunikation, du kannst auch zum heutigen Thema was sagen. Du darfst, hast quasi jetzt so eine Art Speaker's Corner nochmal eben.
Super, danke dir. Also Kommunikation und Vertrieb finde ich extrem wichtig. Die zwei Sachen gehören zusammen. Ohne Kommunikation im Vertrieb ist alles gar nichts. Sondern du musst die richtige Kommunikation wählen. Und ich kann jetzt nur nochmal auch jemand, der jetzt vor der Entscheidung steht, einen Vertrieb zu machen. Ich kann echt nur sagen, probiert es aus. Tut es nicht lange überlegen, versucht es einfach. Ich finde sowieso, du kannst nur von was mitreden, wenn du selber was erlebt hast. Und also das ist jetzt nicht, vielleicht mehr Frauen sogar, dass sie sich jetzt auch nach diesem Podcast jetzt trauen, was sie jetzt von mir gehört haben. Und ich würde mich einfach freuen, mehr Unterstützung zu bekommen. Und ich finde einfach Vertrieb für den geilsten Job der Welt.
Super, danke dir. Alexandra, wir finden dich ja bei LinkedIn. Gibt es irgendwie sonst noch was, wo du ein Profil hast, wo du sagst, da sollten die Leute, wenn sie was von dir wollen, dich kontaktieren oder eben auch von dir Input? Hast du noch andere Profile?
Xing? Nee, also ich bin jetzt bei LinkedIn, nee. Das ist jetzt mein Hauptprofil. Da bin ich am liebsten dabei und da kann man mich von der Persönlichkeit am besten erfahren.
Okay, weil dann packen wir eben dein Profil, dein LinkedIn-Profil packe ich noch mit in die Shownotes rein, dass die Leute das dann auch sehen können. Ich danke dir für deine Zeit. Es war ein total spannendes Gespräch. Auch sehr, sehr spannende Ansichten. Geiles Mindset auch. Also ich bin ja auch so ein Mindset-Junkie, muss ich ja zugeben. Wir hätten, glaube ich, auch noch über Bücher und Filme und weiß ich nicht was reden können und Kurse. Setzen wir auf jeden Fall nochmal fort, würde ich sagen. Ich danke dir für deine Zeit. Euch da draußen auch eine gute Zeit. Macht was draus und Glück auf.
Ich sage auch herzlichen Dank. Vielen lieben Dank.